Wir haben 3,3 Millionen Gebäude, Mehrfamilienhäuser, nur Mehrfamilienhäuser in Deutschland. Und wir haben noch keine 10.000 davon mit Mieterstrom. Also das sind 0,3%. Das heißt, die Bewohner dort bekommen Solarstrom. Also da gibt es keine Konkurrenz, Wettbewerb. Wir brauchen viel mehr Menschen, die das machen.
Viele Menschen haben Zweifel und viele Menschen haben Ängste in der heutigen Zeit. Und in dem Moment, wo ich Teil einer Genossenschaft bin, bin ich Miteigentümer von etwas. Ich bin Miteigentümer meines Stromversorgers. Ich bin Miteigentümer einer PV-Anlage. Ich habe plötzlich ganz andere Informationen dazu. Das schafft auch Vertrauen. Wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, dass es irgendwelche anderen Leute sind, die unser Leben bestimmen, sondern wir können es selber machen, indem wir eben selber unser Schicksal in die Hand nehmen, unsere Energieversorgung in die Hand nehmen.
Ich finde, es ist so wichtig, dass auch Politik Mut macht, Hoffnung macht, Lösungen aufzeigt und nicht, wie jetzt beispielsweise die Wirtschaftsministerin ankündigt, sie will Einspeisevergütung für private PV-Dächer streichen, obwohl das ja eigentlich genau das ist, was, sage ich mal, auch Spaß macht und wo die Energiewende anfassbar und erlebbar ist. Und da würde ich mir auch von der Bundesregierung einfach mehr Zuversicht und Hoffnung und auch Engagement für die Energiewende wünschen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Energieaustausch. Wir sind Caro und Svea von Greenplanet Energy und wir haben heute zwei richtig coole und engagierte Gäste bei uns, Thomas und Anna Leitreiter. Sie sind Vater und Tochter und haben gemeinsam die Bürgerenergie Nord gegründet.
Ja, und wir kennen die beiden schon länger. Anna ist zum Beispiel mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzende bei Greenpeace und als Greenplanet Energy setzen wir auch gemeinsam mit der Bürgerenergie Nord Mieterstromprojekte um. Thomas und Anna. Schön, dass ihr heute da seid. Wir wollen heute über das Thema sprechen, wie kannst du die Energiewende aktiv selber mitgestalten? Und deshalb haben wir euch eingeladen. Ihr führt die Bürgerenergie Nord. Erklärt uns mal, was ist die Bürgerenergie Nord eigentlich genau? Was macht ihr da? Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr sie gegründet habt?
Ja, wir kürzen das immer ab, weil Bürgerenergie Nord ist so lang. Deswegen sagen wir immer BEN. Also ja. Wir haben BEN gegründet, weil irgendwann hatte ich nicht mehr so richtig Lust, nur Konzepte über Mieterstrom. Für alle, die es nicht wissen, Mieterstrom ist im Prinzip Solaranlage auf einem Mehrfamilienhaus und diesen Solarstrom verteilen an die verschiedenen Bewohner. Das ist leider etwas komplexer und regulatorisch sehr stark bürokratisiert. Aber es geht und wir haben es uns als Hauptfokus gesetzt. Und warum haben wir es gemacht? Ja, ich habe irgendwann mal mit so einem Beirat zusammengesessen von einer Wohneigentümergemeinschaft. Die wollten das eigentlich gerne und ich habe das Konzept vorgestellt. Und als ich das Konzept vorstellte, merkte ich schon, okay, der eine ist an der Technik, zweifelt an der Technik, ob Photovoltaik in Norddeutschland wirklich funktioniert. Der andere denkt, ich möchte lieber Atomstrom haben. Der dritte sagt, ja, was habe ich davon? Wie viel Geld kann ich damit verdienen? Ja, und der vierte, der hat einfach nur gesagt, was soll denn das wieder? So einen neuen Kram und dann muss ich dafür Geld bezahlen. Also auf Deutsch gesagt, die haben es nicht geschafft. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ach wisst ihr was, dann lasst mich das doch machen. Und dann haben die mich zu mir nur gesagt, Mensch, dann wollen Sie damit Geld verdienen. Also wir sollen Ihnen dann Geld dafür bezahlen. Ich sage, nee, wir machen das anders. Ich gründe eine Energiegenossenschaft und dann könnt ihr euch alle daran beteiligen. Dann könnt ihr nicht nur günstigen Solarstrom nutzen, sondern ihr könnt euch auch daran beteiligen und auch davon profitieren.
Cool. Und das war, wie lange ist das her?
2018 war die Idee und 2019 haben wir dann gegründet. Ja. Dann kam leider Corona dazwischen.
Ja.
Und 2021 konnten wir dann erfolgreich das erste Projekt in Betrieb nehmen.
Ja. Jetzt ist das Thema Bürgerenergie immer noch nicht so allen Menschen so geläufig. Erklärt mal, was ist das und was macht ihr eigentlich mit BEN genau?
Genau, also die Anekdote zeigt ganz gut, unsere Vision ist, Menschen, alle Menschen an der Energiewende teilhaben zu lassen. Also wir kennen das schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich, dank des Erneuerbare-Energien-Einspeisegesetzes. Jeder, der ein eigenes Dach hat und über sein oder ihr eigenes Dach entscheiden kann, konnte schon seit langer Zeit eine PV-Anlage zum Beispiel bauen oder ich habe eine große Fläche und kann dort vielleicht auch mit einigen anderen zusammen ein Windrad bauen oder auch mehrere Windräder, wenn ich das Geld dazu zusammenkriege aus einer Kommune. Das heißt, Menschen können zusammenkommen und eigene Investitionsentscheidungen treffen und erneuerbare Energienanlagen aufbauen. Können dann ihren Strom erzeugen und dann seit ein paar Jahren sogar diesen Strom auch vor Ort selber verbrauchen. Das ist letztendlich Bürgerenergie. Wir machen unsere Energiewende selber. Wenn man sich jetzt aber die Städte anguckt und viele andere Stadtteile, dann merken wir, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die können nicht alleine oder gar nicht über ihr Dach entscheiden, weil sie wohnen vielleicht in einem Mehrfamilienhaus, sie wohnen zur Miete, sie wohnen in einer Eigentümergemeinschaft mit anderen zusammen. Und dann ist es dann schwierig. Also wer baut die PV-Anlage aufs Dach? Wer investiert? Wer entscheidet darüber? Und wie verteilen wir dann den Strom an die verschiedenen Leute? Und genau das wollen wir dann mit der BEN machen, haben wir gesagt. Wir bilden eine Plattform, eine Energiegenossenschaft, wo alle Menschen, die Lust haben mitzumachen, sich dran beteiligen können und dann diese Investitionen gemeinsam tätigen und der Strom dann wirklich an alle, die mitmachen wollen, verteilen. Und die eben nicht mitmachen wollen, die machen nicht mit. Das ist das Schöne am Mieterstrom, es gibt keinen Zwang. Und so kam es, dass wir Mieterstrom genossenschaftlich organisieren wollen und das auch heute tun. Und hinzu kommt, dass dieses ganze Konzept ja nicht nur im Wohngebäude relevant ist, nämlich da, wo viele Wohnungen zusammenkommen, sondern zum Beispiel auch im Gewerbe oder in einer Kirchengemeinde, wo es verschiedene Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Also es gibt dann eine Kita, ein Gemeindezentrum, eine Hausmeisterwohnung. Das sind ja auch schon drei. Oder es gibt ein großes Gewerbegelände, wo verschiedene Gewerbe mieten und das Dach eben von allen gemeinsam genutzt werden kann. Und das sind immer so Gebäude, Liegenschaften, wo sich entweder niemand entscheiden kann oder man kann sich zwar entscheiden, aber wer macht's dann und wer hat das Know-how und wer bringt das Geld zusammen? Und da haben wir gesagt, da brauchen wir einen Lösungsbietenden und das ist eine Energiegenossenschaft und damit haben wir die BEN.
Und Bürgerenergie Nord, der Name sagt es jetzt schon, Norddeutschland, in welchem Gebiet seid ihr genau tätig? Also Schleswig-Holstein auf jeden Fall, da seid ihr auch gegründet worden.
Genau.
Also, wer kann sich noch bei euch melden?
Genau, also wir sind eine Energiegenossenschaft, die sich in Norddeutschland erstmal ausbreitet. Wir haben in Hamburg und Schleswig-Holstein, du sagst immer, von Flensburg bis Buxtehude ist alles dabei. Ja. Wir kriegen regelmäßig Anfragen aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen, wo es dann heißt, sind wir auch noch Norddeutschland, dürfen wir dazugehören. Wir ziehen da keine harte Grenze. Für uns ist das Relevante, warum wir auch Bürgerenergie Nord heißen. Mieterstrom gibt es nicht von der Stange, sondern Mieterstrom sind Projekte, die man sich angucken muss. Da muss man mit den Menschen in Kontakt kommen, da muss man mit den Menschen reden, da muss man sich die Gebäude auch genau angucken. Das heißt, man braucht eine gewisse räumliche Nähe. Und wir sitzen in Norddeutschland und die meisten unserer MitstreiterInnen eben auch. Und dann haben wir gesagt, hier gibt es so viel zu tun, warum müssen wir da in die große, weite Welt gehen? Und was hinzukam, als wir 2019 und 20 das Ganze so aufgebaut haben, da gab es noch nicht viele. Bis heute ist es so, dass es in Norddeutschland einfach sehr wenige bis keine anderen MitstreiterInnen gibt, die das ganze Mieterstromprojekt so umsetzen können und wollen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das.
Ich finde auch gerade dieses Mieterstromthema nochmal ganz wichtig, weil das ist ja was, was viele Menschen denken. Wir wollen heute auch über dieses Thema sprechen, wie kann ich selber aktiv werden? Ich habe gar kein Eigenheim, ich habe sozusagen keine Wallbox und kein E-Auto und so. Ich kann gar nicht richtig dazu beitragen. Aber das zeigt ihr eben, dass es doch geht, nämlich indem man sich zusammentut und auf dem Mehrfamilienhaus auch eine PV-Anlage aufs Dach baut.
Ja, und wenn du das Ganze dann auch mal darüber hinaus siehst, wir sind in Norddeutschland aktiv, aber es gibt ja ganz viele Energiegenossenschaften und andere Player, sage ich mal, Energiegemeinschaften, die sich zum Beispiel im Bündnis Bürgerenergie auch zusammenbringen und einen Erfahrungsaustausch haben. Und es gibt auch viele Beratungsmöglichkeiten, so dass das bundesweit eigentlich ein Angebot ist. Ja. Ihr als Green Planet macht ja auch bundesweit Mieterstrom. Also von daher ist das ja nur sehr positiv. Und da gibt es halt noch kleinere Genossenschaften. In Berlin gibt es dort Organisationen. Stadtwatt in München gibt es Isarwatt und darüber hinaus die Bank in München gibt es, die machen auch Mieterstrom. Und dann könnte ich jetzt noch ganz viele, weil wir sind im Austausch mit denen. Und das ist auch das Schöne daran, es geht nicht darum, Wettbewerb, Konkurrenz zu sein, sondern wenn man sich das mal überlegt, wir haben 3,3 Millionen Gebäude, Mehrfamilienhäuser, nur Mehrfamilienhäuser in Deutschland. Und wir haben noch keine 10.000 davon mit Mieterstrom. Also das sind 0,3%. Ich habe es im Vorfeld mir extra nochmal angeguckt.
Ja.
0,3% der Mehrfamilienhäuser sind mit Mieterstrom bestückt. Das heißt, die Bewohner dort bekommen Solarstrom. Also da gibt es keine Konkurrenz, Wettbewerb. Wir brauchen viel mehr Menschen, die das machen.
Ich finde auch gerade, wenn man sich in den Städten umguckt, also wir sitzen jetzt in Hamburg und ich finde, das können auch alle mal machen, wer in einer größeren Stadt wohnt, sich da mal umzugucken. Es gibt so wenig PV-Anlagen. Ich meine, Hamburg ist auch eins der Schlusslichter in Deutschland, das muss man der Transparenz halber auch dazu sagen. Das heißt, ihr habt wirklich noch viel zu tun oder wir. Aber ich finde, das ist wirklich ein spannendes Phänomen, wenn man jetzt zum Beispiel eher in dörflicheren Regionen unterwegs ist und sich da die Einfamilienhäuser anguckt. Da haben sehr, sehr viele PV-Anlagen und in der Stadt ist echt noch viel Luft nach oben. Und deswegen finde ich es auch richtig cool, dass ihr auch mit der Nähe zu Hamburg da auch gemeinsam mit uns auch zusammen helft, die urbane Energiewende in Hamburg voranzutreiben, weil da gibt es echt noch viel zu tun.
Vielleicht darauf aufbauend, der Punkt, den du gerade gemacht hast, Svea, Menschen sollen, wollen, können an der Energiewende teilnehmen. Eine der größten Phasen, wo wir wahnsinnig viel Nachfrage hatten, war die Zeit der Energiekrise. Es ist so ein bisschen traurig, weil das war die Zeit, wo die Preise wirklich in die Höhe geschossen sind. Wir erinnern uns alle, wie wir plötzlich versucht haben, uns unabhängig vom russischen Gas zu machen, wie wir staunend davor saßen, wie die ganzen Zusammenhänge in der Energiewirtschaft eigentlich dazu führen, dass wir plötzlich keinen Stromvertrag mehr abschließen können, der unter 45 oder 50 Cent sind pro Kilowattstunde. Und gerade Menschen in den Mehrfamilienhäusern, gerade Menschen in Mietwohnungen, gerade Menschen in oder auch Gewerbeeinrichtungen, die irgendwo zur Miete waren, die waren dem ausgeliefert. Also ich konnte mich entscheiden, möchte ich den teuren Stromanbieter oder den teuren Stromanbieter. Manchmal konnte ich mich noch nicht mal entscheiden, weil mich hat niemand anderes angenommen und ich konnte da gar nicht raus. Und da gab es plötzlich ein ganz großes Bewusstsein der Menschen, Mensch, wie sind wir abhängig? Und da haben sich ganz, ganz viele Eigentümergemeinschaften, Wohnungsbaugenossenschaften auf den Weg gemacht und haben gesagt, okay, da gibt es ja das Konzept Mieterstrom, wie setzen wir das um? Mhm. Und in der Zeit haben wir eigentlich die größte Nachfrage nach Projekten und die hält bis heute an. Ich finde es ein bisschen traurig, dass die meisten Menschen schon wieder vergessen haben, wie hoch die Preise sein können, weil das zeigt den Menschen auch nochmal, es geht ins eigene, ne? Es geht ins eigene Portemonnaie und das bin ich überrascht darüber, wie schnell die Menschen das vergessen haben, aber dieses Gefühl von Abhängigkeit, das hat die Menschen aufgerüttelt.
Ich finde, da sprichst du auch ein Thema an, was ganz gut auch überleitet zu einem Thema, was wir noch mit euch besprechen wollen, nämlich die Frage nach Energiepolitik und Klimapolitik. Und ich finde, es ist so wichtig, dass auch Politik Mut macht, Hoffnung macht, Lösungen aufzeigt und nicht, wie jetzt beispielsweise die Wirtschaftsministerin ankündigt, sie will Einspeisevergütungen für private PV-Dächer streichen, obwohl das ja eigentlich genau das ist, was, sage ich mal, auch Spaß macht und wo die Energiewende anfassbar und erlebbar ist. Und da würde ich mir auch von der Bundesregierung einfach mehr Zuversicht und Hoffnung und auch Engagement für die Energiewende wünschen.
Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, warum ist Mieterstrom cool? Warum bringt es vielleicht auch Spaß, ein Mieterstromprojekt zu machen? Wie würdet ihr das zusammenfassen? Warum ist Mieterstrom so wichtig? Vielleicht auch mit Blick auf die Energiewende, auf die Transformation, die wir schaffen wollen. Was ist so euer Blick da drauf?
Naja, Mieterstrom ist ja im Prinzip für die Menschen vor Ort, die bisher ausgegrenzt worden sind, weil Privatleute haben es, wie Anna schon sagte, ja schon immer gekriegt, die Möglichkeit, selber was für sich zu tun. Als Wohneigentümer oder als Mieter muss ich immer andere fragen, darf ich das Dach nutzen? Und auf WEG-Versammlungen ist es nicht auch immer wirklich sehr nett, aber auf jeden Fall bin ich von anderen abhängig so und wir wollen einfach sehen, dass wir eine Dezentralität der Energieversorgung hinkriegen und das ist klassisch die Photovoltaik Und auf dem Mehrfamilienhaus ist das halt Mieterstrom. Wenn ich dort Solarstrom erzeuge und an die jeweiligen Bewohner dort entsprechend verfügbar mache, dann habe ich einen sozialen Aspekt erreicht. Der erste soziale Aspekt, ich lasse sie Teilhabe zu. Ich habe günstigen Solarstrom, ich habe Unabhängigkeit, die ich erreiche. Und das führt in der Zukunft sicherlich dazu, dass wir unabhängiger werden, auch von Preisentwicklungen. Und da haben wir ja gerade die Situation, dass die Netzentgelte unser Thema für die Zukunft sind. Und desto mehr dezentrale Erzeugung ich habe, der auch dezentral verbraucht wird, desto weniger Netze brauche ich. Vielleicht kann ich da ein paar Netzentgelte einsparen und dergleichen. Aber da müssen wir auch sehen, da kommen ja andere Aspekte, die heute politisch sehr kontrovers diskutiert werden, dazu. Aber sicherlich ist das ein ganz großes soziales Thema, dass wir nicht nur eine Mietpreisbremse haben für die Mieten, sondern dass wir die Nebenkosten auch im Blick behalten für den Wohnungsbereich. Und das kann Mieterstrom.
Genau, und genau aus diesem Grund, Mieterstrom ist ein soziales Projekt, ist Mieterstrom genossenschaftlich organisiert, wie wir es anbieten, eben eigentlich die Plattform, die Menschen aus dieser Ohnmacht herausholt. In einer Zeit, in der viele Menschen das Gefühl haben, sie sind abhängig von Dingen da draußen, die unser eigenes Leben erstmal negativ beeinflussen, haben viele Menschen dieses Ohnmachtsgefühl und haben viele Menschen den Wunsch nach Lösungen, die sie selber auch mit wieder kontrollieren können, wo sie in einen Selbstwirksamkeitsprozess reinkommen. Und genau das wollen wir mit dem Mieterstrom so anbieten, nämlich den Menschen die Möglichkeit zu geben, nicht nur Kunde zu sein von Ökostrom, von Solarstrom vom eigenen Dach, sondern eben auch Prosumer war der alte Begriff, mit aktiv die Energiewende zu gestalten, auch Produzent zu sein. Vielleicht, wenn es dann das Thema Energy Sharing gibt, auch jemand anderem diesen Strom weiter zu verkaufen. Also dieses Gefühl von, ich habe es mit in der Hand, ich kann es auch gestalten und ich bin da nicht alleine, sondern bin Teil einer großen Gemeinschaft. In so einer Genossenschaft feiern wir Gemeinschaft. Und das in einer Zeit, in der das eigentlich genau das ist, was die Menschen suchen, das versuchen wir anzubieten. Ja.
Thomas, du hast eben Netze angesprochen und Themen, die auch mal kontrovers politisch diskutiert werden. Ich würde gerne mit euch mal auf eins gucken. Das ist so das Thema Solarstrom im Netz. Also es wird ja viel diskutiert. Wir haben dann in der Mittagsspitze wird der ganze Solarstrom ins Netz gekippt und das ist so ein großes Problem. Ich finde, das ist eine interessante Debatte, weil wir eigentlich noch viel zu wenig Stromverbrauch haben. Also wenn wir über Sektorenkopplung sprechen, also erneuerbaren Strom in die Sektoren zu bringen, wo wir momentan hinter unseren Klimazielen extrem hinterherhängen, Wärme und Verkehr, also über Lösungen wie Elektroautos, über Wärmepumpen zu sprechen und die dann eben auch zusammenzubringen mit dem PV-Strom, der in der Mittagsspitze anfällt, das wäre aus unserer Sicht eigentlich eine gute Lösung, um die Netze zu entlasten, aber natürlich auch den Strom sinnvoll einzusetzen. Wie blickt ihr auf diese aktuelle Debatte? Begegnet euch das auch bei den Mieterstromprojekten und wie geht ihr damit um? Also ihr beschäftigt euch, das weiß ich auch, mit Sektorenkopplungen, mit solchen Technologien, die ja auch zukunftsgerichtet sind und über die PV-Anlage selbst hinausgehen. Was habt ihr da so vor, vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft?
Ja, also was total spannend ist, sind die Alltagssorgen der Menschen. Der typische Mensch, der in einer Eigentumswohnung oder in einer Mietswohnung wohnt, macht sich genau diese Gedanken. Wo kann ich mein E-Auto laden? Oder wenn ich jetzt an die Gastherme im Keller denke und die soll ausgetauscht werden, wo kommt denn dann der Strom her, wenn ich da eine Wärmepumpe habe? Und genau diese Alltagssorgen gilt es, mit Lösungen zu begegnen, mit konstruktiven Gesprächen zu begegnen. Du sagtest vorhin das Thema Eigentümergemeinschaft und eine Versammlung. Eine Versammlung, wo die Eigentümergemeinschaft zusammenkommt, da werden diese Themen heiß diskutiert. Und wir merken, dass dort ganz, ganz viel Bedarf ist, erstmal Wissen zu vermitteln, diese Sektoren auch zusammen zu denken, also nicht nur dahin zu kommen, um eine PV-Anlage zu bauen, sondern genau diese Fragen zu stellen und die Dinge miteinander zu vernetzen. Das ist das, was für die Menschen eigentlich die Lösung erst bringt. So, und genau das wollen wir mit der BEN eben machen. Wenn wir in einem Mehrfamilienhaus sind, geht es uns nicht nur darum, dort das Dach zu nutzen, um den Strom zu erzeugen. Das ist natürlich der Anfang. Aber wir gucken immer, gibt es da vielleicht auch genug Strom, um nicht nur die Wohnungen und den Allgemeinstrom zu versorgen, sondern gibt es da vielleicht auch noch die Möglichkeit, weil es eine Tiefgarage gibt, weil es Stellplätze gibt, da eine Wallbox dran zu bauen. Genau das machen wir auch hier in Hamburg. Gibt es Projekte, wo wir eben diese Integration schon leisten. Dann das Thema Wärmepumpe. Ist selbstverständlich mittlerweile, dass das mitgedacht wird, dass die Wärmepumpe auch den Verbrauchszähler bekommt und eben entsprechend auch mit dem PV-Strom versorgt wird. Natürlich haben wir da eben das Thema der verschiedenen Jahreszeiten und der verschiedenen Nutzungsperioden von der Wärmepumpe. Aber wir als BEN, wir bieten ja auch Mieterstrom als Vollversorgung an. Also wenn der Solarstrom vom eigenen Dach nicht reicht oder der Speicher leer ist, wir setzen immer auch Speicherkapazitäten natürlich mit ein, dann kaufen wir auch Ökostrom aus dem Netz zu. Da sind wir ja gut mit Green Planet Energy beraten. Und bieten da natürlich auch das Gesamtpaket für die Kundinnen und Kunden an. Aber was eben wichtig ist, ist, den Menschen zu begegnen in ihren Alltagssorgen, ihnen wirklich dort Lösungen anzubieten, wo sie an der Sache stehen. Und das ist leider das, was in der aktuellen gesamtpolitischen Debatte oft verloren geht, weil über Konzepte, Szenarien, Ideen erstens in sehr in Silos geredet wird oder sehr technisch gesprochen wird, sodass die Menschen damit keine Verbindung schaffen oder nicht sehen, dass es wirklich eine Lösung für sie im Alltag bedeutet.
Technisch oder auch emotional abgewertet, habe ich immer das Gefühl. Also du hast das Thema Wärmepumpen angesprochen. Das ist ja Wahnsinn, wie das sozusagen negativ bewertet wird bei vielen Menschen mittlerweile, obwohl es eigentlich eine total coole Lösung ist, ne? Und in anderen Ländern ja auch gang und gäbe schon mittlerweile.
Genau, und diese negative Debatte zu Wärmepumpen, den nehme ich wirklich in Anführungsstrichen nur aus den Mainstream-Medien wahr. Ja. Ich nehme es nicht im Alltäglichen wahr, wenn wir in WEG-Versammlungen sind, wenn wir mit Eigentümern sprechen, ja, wenn Menschen auf uns zukommen und sagen, Mensch, habt ihr da eine Lösung für? Dann nehmen wir diese negativen Themen gar nicht so wahr, weil das ist das, wo die Menschen schon eine Lösung drin sehen.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Da wollte ich nochmal nachhaken. Also genau dieser Unterschied zwischen politischer Ebene, medialer Debatte und was passiert eigentlich konkret vor Ort. Wie nehmt ihr das wahr? Wie erlebt ihr das? Du hast schon angesprochen, WEGs, also für alle, die es nicht kennen, Wohnungseigentümer, Gemeinschaften. Da wird kontrovers diskutiert, hast du erzählt, Thomas. Gleichzeitig hast du auch gesagt, Anna, aber ihr könnt da auch die Leute gut abholen oder überzeugen. Habt ihr da auch schon mal erlebt, dass ihr Leute, die vielleicht erst mal eine negative Einstellung hatten, von eurem Konzept überzeugen konntet? Oder nehmt ihr das gar nicht so stark so wahr, dass dort so, sag ich mal, Ideologien aufeinanderprallen?
Doch, ganz, ganz doll. Ja. Also es ist sehr, sehr stark. Es ist sogar ein Bild unserer Gesellschaft, würde ich sagen, ganz klassisch. Du hast heute in der Gesellschaft die Situation, dass die, die am polemischsten sind, die Außen- wie Minderheitsvoten nach vorne bringen, dass die am lautesten sind. Und genauso ist es auf einer WEG-Versammlung. Da sind die Leute, die sagen, ich will sowieso diesen Solarstrom nicht haben, ich will Atomstrom haben. Das gibt es tatsächlich, solche Menschen, die das in der Öffentlichkeit so sagen und die traurig darüber sind, dass Atomkraftwerke abgestellt wurden in Deutschland sind. Und das kommunizieren sie dann in diesem Rahmen, was natürlich überhaupt nicht der passende Rahmen ist. Aber man muss die Leute überzeugen mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da sind wir auch in dem absoluten Spannungsfeld, würde ich sagen, zwischen dem, was in der Gesellschaft heute diskutiert wird und wie es diskutiert wird und dem, was auf der anderen Seite politisch wiederum diskutiert wird, was du eben schon fragtest mit den Netzen und so weiter, was nehmt ihr da wahr? Und dann haben wir auf der anderen Seite diese ganzen wahnsinnstechnischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich meine, das ist doch traurig. Wir haben bidirektionales Laden. Da nehmen wir E-Mobilität, da nehmen wir Autos mit in unser Netz hinein und brauchen weniger Gaskraftwerke, weil wir 1 Million Autos vielleicht haben, die dann den Speicher bilden, wo wir dann ein Gaskraftwerk zum Ausgleich gar nicht brauchen, weil wir da die Autos nutzen können. Aber die Regulatorik ist noch nicht da. Wir dürfen es einfach noch nicht. Und so haben wir ganz, ganz viele. Wie viel Gigawatts an Batteriespeicher sind beantragt, ans Netz zu gehen, die das Netz abpuffern können, und die werden nicht zugelassen. Aus welchen Gründen auch immer, da mag jeder sich sein eigenes Meinungsbild haben. Also ich finde es immer so traurig, wir haben diese ganzen Technologien, wir könnten sie einsetzen. Wir haben sogar Menschen, die investieren wollen, nicht nur in Bürgerenergie, auch in anderen Bereichen. Aber da haben wir unterschiedliche politische Entwicklungen. Wenn wir sehen, noch bis vor einem Jahr, da warten wir Offenheit. Nicht Technologieoffenheit, das, was da immer von der einen Partei genannt worden ist, das meine ich nicht damit, sondern da hat man einfach diese Lösungsansätze gesagt, wir geben dem einen Raum. Da hat man zum ersten Mal gemeinschaftliche Gebäudeversorgung diskutiert. Für die, die es nicht wissen, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung soll eine vereinfachte Form von Mieterstrom sein, sodass man es auch selber machen kann, ohne dass man zum Energieversorger wird und all sowas. Das ist eine super Idee, bloß das war leider eine völlige Überforderung für unsere Netzbetreiber. So, aber es ist doch toll, wenn Politik mal schneller ist als die Technologie und mal Anforderungen stellt.
Und was besonders spannend ist, wir haben jetzt viel über WEGs gesprochen, wo so ein Spiegel der Gesellschaft ist, wo genau diese Themen diskutiert werden. Wo aber auch, wenn wir in Kommunen gehen, wir arbeiten viel mit Kommunen zusammen und in Verwaltungsstrukturen eben genauso das Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt die Menschen, die immer sagen, das geht doch sowieso nicht oder das will ich nicht. Dann gibt es meistens die KlimaschutzmanagerInnen, die sagen, wir müssen aber doch und wir wollen doch. Und die kämpfen dann allein auf weiter Flur und die freuen sich dann, wenn es jemanden gibt, der mit ihnen gemeinsam da Konzepte entwickelt. Und genau diese Räume eröffnen, also wirklich Gesprächsräume eröffnen, ob es eine WEG-Versammlung ist, ob es eine Diskussion in einer Gemeindeversammlung ist oder ob es auch eine Baugenossenschaft ist, eine Wohnungsbaugenossenschaft ist, die sagt, ich will ja, ich habe hier einen großen Wohnungsbestand, ich will ja, aber ich weiß nicht wie. Und genau das merken wir mit der BEN. Wir bringen diese Gespräche auf die Tagesordnung. Wir schaffen Räume dafür, dass genau diese technischen Diskussionen geschaffen werden oder passieren können. Nichtsdestotrotz werden da aber auch genau diese Emotionen, diese Sorgen und Ängste von Menschen, die sich vielleicht gar nicht ganz sicher sind. Was sollen sie denn jetzt glauben? Und genau denen zu begegnen und da ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was Demokratie am Ende ausmacht und was wir in den großen politischen Debatten im Moment nicht leisten können, weil, genau wie du gerade sagtest, die besonders laut sind, die besonders polemisch sind. Und wenn wir diese Räume schaffen können und wenn es in einer Energiegenossenschaft ist, dann schaffen wir wieder eine Gesprächskultur, wo man auch wieder Lösungen zulassen kann und über Lösungen diskutieren kann.
Und wie ist es für euch, wenn ihr in solchen Gesprächsrunden seid? Also ihr seid dann ja genau als Lösungsanbieter da, um das auch zu erklären. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, wie das für euch auch ist, in diesen Gesprächsrunden zu sein. Und ist das was, wo ihr dann am Ende rausgeht und sagt, ja, war vielleicht auch mal ein bisschen kritisch und vielleicht auch ein bisschen emotional und auch anstrengend für euch. Aber ihr schöpft da irgendwie auch Mut draus, weil genau das, was du sagst, das teile ich total. Ich glaube, es ist super wichtig, auch für unsere Demokratie, andere Meinungen aushalten zu können, auch wenn das mal anstrengend ist. Oder es ist auch manchmal so, dass ihr sagt, boah, es fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie der metaphorische Kampf gegen Windmühlen, den wir eigentlich nicht führen wollen. Aber wie ist es so für euch, auch in diesen Gesprächssituationen zu sein?
Naja, Optimismus ist immer da. Und Kopf in den Sand stecken gilt nicht. Das ist die erste Priorität. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und so eine WEG-Versammlung sind halt herausfordernd. Aber wir sind ja nur einen kleinen Aspekt. Wenn die da 5-6 Stunden tagen, sind wir ja nur eine Stunde dabei. Also von daher, das sage ich mir immer, wenn ich da rausgehe oder wenn ich da reingehe. Und wir müssen die Menschen überzeugen. Wir können nicht einfach sagen, uns sind die egal. Wenn ein Mensch da sitzt in so einer WEG-Versammlung und mir sagt, ja, ich wohne direkt über der Tiefgarage und ihr wollt da einen Batteriespeicher einbauen, und wenn der explodiert, dann ist meine Wohnung die erste, die explodiert. Dann darf ich den nicht lächerlich machen, dann muss ich den ernst nehmen. Dann muss ich ihm sagen, es gibt Sicherheitskonzepte für Batteriespeicher. Da sind Löschpatronen drin und. Mhm. Und wenn ich da an eine ganz konkrete Wohneigentümergemeinschaftsversammlung mal denke, wo die sich 2 Jahre darüber gestritten haben, ob man ein Elektroauto in der Tiefgarage überhaupt parken darf, weil das so gefährlich ist. Und dann kommt ein Feuerwehrwachmeister von der Stadt Norderstedt und klärt die mal auf. Und das erste Statement ist, ein Dieselfahrzeug ist gefährlicher in der Tiefgarage als ein Elektroauto. Und plötzlich sind 2 Jahre Diskussion vom Tisch. Natürlich war das für mich auch positiv, weil ich brauchte dann nicht mehr über Batteriespeicher in der PV-Anlage diskutieren, weil das Thema war dann auch mit vom Tisch. Aber ich wollte damit sagen, man muss die Leute einfach ernst nehmen. Und ich glaube, wenn wir sie ernst nehmen, wir gewinnen viele Menschen auf unsere Seite. Wir dürfen nicht den Anspruch machen, oder ich habe nicht den Anspruch, 100% den Letzten zu erreichen. Weil das ist wie immer in dieser Welt. Die letzten 2 zu erreichen bedeutet so viel Aufwand, so viel Einsatz. Ich glaube, wenn wir 70% erreichen, ist das schon super viel. Und man muss andere Meinungen auch zulassen können und aber immer diskutieren und immer bereit sein. Und das machen wir. Wir waren ja mit euch zusammen auf dem COP-Fest in St. Pauli. Das war ja eine wunderschöne Veranstaltung, das COP-Festival 2025, was zum ersten Mal stattfand. Und da hat ja die Genossenschaften, die sich dort getroffen haben, von St. Pauli, die Kooperative und viele andere, insgesamt waren ja über 30 dort, eine Bäckerei und Energiegenossenschaften wie ihr und wir und. Also da kann man doch immer wieder Energie schöpfen. Oder wenn wir unseren Ben-Club machen, wir machen für unsere Mitglieder in den Regionen Ben-Clubs. So, wir geben denen Informationen, wie was gemacht werden kann. Ja. Und da entstehen dann zum Beispiel daraus Menschen, die sagen, wir wollen eine Bürgersolarberatung bei uns im Ort machen.
Cool.
Und das machen die dann. Und dann wird das transformiert. Und dann sind da ganz viele Menschen, die da sozusagen als Multiplikatoren sind. Und das kann einem dann immer mehr Energie wieder geben. Und dann geht's weiter.
Ich finde das Thema Genossenschaften auch total wichtig, weil das hast du ja gerade angesprochen. Da kann man sich auch gegenseitig bestärken. Ja, also in diesen Zeiten, wo es ja vielen schwerfällt, noch weiter Optimismus und Hoffnung und Mut zu haben, finde ich in der Genossenschaft, bei euch, bei uns, wir sind auch eine Genossenschaft, gibt noch viele andere tolle Genossenschaften, wie wir da auf dem Festival auch gesehen haben. Da geht es eben nicht nur um Profitmaximierung und Wettbewerb, sondern es geht auch darum, eine Gemeinschaft zu sein und sich gegenseitig zu bestärken und zu unterstützen.
Ja, und dann wieder nochmal aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen. Ja. Ne? Also wir haben viele Mitglieder, die sagen, ich finde es wichtig, dass die Energiewende vorangeht. Deshalb investiere ich in Projekt XY und sehe das als meine ökologische Geldanlage. Darüber hinaus möchte ich aber auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Anlage von der Ben, die auf einem Gründach ist, so gut funktioniert, dass ich mich bereit erkläre, da regelmäßig einmal im Jahr den Schnitt zu machen und die Pflanzen dort zurückzuschneiden, damit die PV-Anlage immer gut funktioniert. Also die sehen das nicht nur als Freikaufen dafür, dass sie ihr Geld halt ökologisch angelegt haben, sondern sie suchen auch ein Stück weit den Kontakt und die Möglichkeit. Deshalb, der Ben-Club gibt dann immer wieder auch Möglichkeiten, Menschen, Gleichgesinnte zu treffen. Und das in einer Zeit, in der man das sonst nicht wahrnimmt, dass da draußen noch andere sind, denen es vielleicht genauso geht, gibt das auch wieder Mut und Hoffnung und tut Menschen gut.
Cool, vielen Dank euch. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was kann einem Mut und Hoffnung geben, wie cool ist Mieterstrom. Wenn jetzt die Leute, die zuhören, denken, das ist ja super, ich wohne zur Miete, ich möchte auch eine PV-Anlage auf meinem Dach haben, was sollen die Leute denn jetzt machen? Was ist euer Tipp?
Genau, also ich sage immer, Mieterstrom ist das größte Multi-Stakeholder-Projekt, was es gibt. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, keine Technikerin. Deshalb gilt es, die verschiedenen Stakeholder, die ich um mich herum habe für mein Vorhaben, gut zu kennen. Das heißt, zum einen muss ich mir überlegen, habe ich da eine Chance hier in der Mieterschaft oder in der Eigentümergemeinschaft, gibt es ja auch Eigentumswohnungen, habe ich da eine Chance, gemeinsam eine Mehrheit zu bekommen, gemeinsam andere MitstreiterInnen zu finden, für Begeisterung zu sorgen. Was brauche ich dafür? Brauche ich dafür Fakten? Dann könnten wir zum Beispiel als Ben erstmal eine sogenannte Machbarkeitsstudie erstellen, wo man sich dann erstmal anguckt, was ist das Potenzial, was ist der Verbrauch, wie passt das zusammen, wie würde ungefähr so ein Strompreis aussehen in dem Gebäude, wenn man den Solarstrom vom eigenen Dach nutzt. Ist das Potenzial zur Integration eine Wärmepumpe dabei oder nicht? Das sind alles die technischen Fragen, die könnte man in so einer Potenzialanalyse oder Machbarkeitsstudie erstmal untersuchen, damit man dann, wenn ich dann meine Stakeholder überzeugen will, auch Fakten habe. Manche Menschen sagen, okay, das brauche ich eigentlich gar nicht, sondern wir wissen eigentlich schon ziemlich genau, dass wir das wollen. Wir brauchen jetzt aber jemanden, der uns mal erklärt, wie das funktioniert. Dann kommen wir zum Beispiel auf so eine Eigentümerversammlung oder in eine Kommunalgemeinderatsversammlung oder was auch immer es ist, eine Baugenossenschaft, die eine Vorstandssitzung hat und stellen das Konzept mal vor und überlegen gemeinsam, wie kann man so ein Projekt angehen, was gibt es denn da überhaupt an Möglichkeiten. Die Kirchengemeinde ist ein typisches Beispiel. Viele sagen, okay, wir haben hier große Dächer, wir haben hier auch Potenzial und wir wollen das auch, weil das wissen wir schon, dass wir das wollen, aber wie machen wir das denn jetzt? So. Also deshalb sage ich, es gibt selten den gleichen Weg, dass man jetzt einen chronologischen Steckbrief abarbeitet, sondern es ist ein Multi-Stakeholder-Projekt, in dem ich mir angucken muss, was brauche ich, damit ich dieses Projekt gut umsetzen kann. Und dann kann es...
Aber du, der erste Weg ist doch noch ein anderer.
Oder? Ich will.
Genau, ich will. Das müssen wir doch als allererstes sagen. Das heißt, die Menschen, die sagen, Mensch, wie kann denn das funktionieren? Die müssen sich auf den Weg machen. Die müssen entweder bei Green Planet anrufen oder bei uns. Oder bei anderen.
Oder bei Stadtwart.
Bei Stadtwart, wo auch immer sie sind. Ja, in ihrer Region gucken. Und dann wird ihnen weitergeholfen. Hier werden ihnen geholfen. Oder wie hieß das damals? Ja, also diese Dinge, das ist doch das Erste. Man muss sich auf den Weg machen. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen hinten dran. Weil, wie vorhin schon mit der Technik gesagt, es gibt auch hier wieder ganz viele Lösungsansätze, die wir durchführen können. Und dazu muss man einfach nur den Telefonhörer in die Hand nehmen, eine E-Mail schreiben. Desto besser es vorbereitet ist, da gebe ich dir recht, desto weniger Arbeit haben wir alle und desto schneller kann man sowas umsetzen. Aber die Realität sieht ja anders aus.
Genau, und deshalb sage ich immer, ne, Multi-Stakeholder-Projekt, es kommt auf die Menschen an. Es kommt wirklich darauf an, welchen Menschen habe ich da vor mir, welche Menschen habe ich mit mir gemeinsam in diesem Boot und was brauche ich dafür? Und da können eigentlich die Menschen, die in den Häusern wohnen oder in den Eigentümerversammlungen sitzen, die wissen das am besten, weil die kennen ihre Mitmenschen. Und deshalb freut es mich immer, wenn Menschen sich selber dafür engagieren und selber der Meinung sind, das ist auch mein Projekt, das ist ein gemeinsames Projekt und ich gebe das nicht an irgendeinen Dienstleister, den ich hier beauftrage und dann macht ihr das schon, sondern ich bin Teil des Ganzen und oft werden diese Menschen dann auch gleichzeitig natürlich Mitglied in unserer Genossenschaft und freuen sich dann, Teil auch Miteigentümer dieses Projektes zu sein und sind dann auch ganz anders dahinterher.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erklären für alle, die nicht so tagtäglich wie wir mit Genossenschaften zu tun haben. Ihr könnt euch ganz einfach einen Anteil kaufen und dann gehört euch die Genossenschaft auch ein kleines Stück. Und das Coole ist bei Genossenschaften, es ist egal, wer wie viele Anteile hat, alle dürfen gleich viel mitbestimmen. Und das führt auch dazu, dass man Genossenschaften zum Beispiel nicht aufkaufen kann oder so, sondern die Mitglieder bestimmen eben gleichberechtigt darüber, wo es hingeht. Das ist bei euch so und das ist eben bei uns auch so, weil wir alle in einer Genossenschaft arbeiten.
Und nochmal den Punkt, wir sind alle Menschen und viele Menschen haben Zweifel und viele Menschen haben Ängste in der heutigen Zeit. Und in dem Moment, wo ich Teil einer Genossenschaft bin, bin ich Miteigentümer von etwas. Ich bin Miteigentümer meines Stromversorgers. Ich bin Miteigentümer einer PV-Anlage. Ich habe plötzlich ganz andere Informationen dazu. Das heißt, es schafft auch Vertrauen. Es schafft dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, aber es schafft auch Vertrauen, weil ich kann plötzlich Dinge wieder kontrollieren oder zumindest einsehen. Ich habe mehr Informationen darüber. Ich kann auch mit anderen Menschen darüber reden. Und in dem Moment habe ich doch die Möglichkeit, auch wieder anders in meinem Alltag mit anderen wieder darüber zu reden und kann Multiplikatorin werden. Und deshalb, glaube ich, haben Genossenschaften in unserer heutigen Zeit noch einen ganz, ganz anderen, viel größeren Mehrwert, als wir es in der Vergangenheit hatten. Und wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, dass es irgendwelche anderen Leute sind, die unser Leben bestimmen, sondern wir können es selber machen, indem wir eben selber unser Schicksal in die Hand nehmen, unsere Energieversorgung in die Hand nehmen.
Vielen, vielen Dank, Anna. Richtig cool. Sehe ich genauso. Was ja auch richtig viel Energie gibt, ist gute Musik.
Ja.
Und wir haben euch vorab gewarnt, ihr dürft einen Song auf unsere Playlist setzen. Und genau, die Frage an dieser Stelle, welchen Song habt ihr uns mitgebracht, beziehungsweise allen da draußen, die dann auch unsere Playlist hören können?
Starte du mal.
Ich soll starten. Also ich habe einen ganz tollen Song, den kennen wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn gerne sich mal angucken oder anhören. Am Tag, als es kein Benzin mehr gab, hier heißt der Song. Am Tag, als es kein Benzin mehr gab. Das ist ein Lied von Roberto Blanco. Und für alle, die es nicht wissen, das Lied ist von 1979. Und da kommt in der dritten oder vierten Sequenz irgendwie vor, dann versuchen wir es mit Sonnenenergie. Und ich fand es einfach toll, dass das schon 1979 ein Thema war. Und damals ging es eigentlich um die Ölkrise und heute geht es mehr um Klimakrise. Und wir müssen etwas tun. Und insofern ist dieses vielleicht ein lustiger Song, dass man bereits vor vielen Jahrzehnten schon mal darüber nachgedacht hat. Also hört ihn euch gerne an und lacht genauso darüber herzhaft wie ich, als ich ihn das erste Mal hörte.
Ja, ich habe jemanden mitgebracht, Rolf Zukowski, kennen vielleicht auch viele eher im Norden tatsächlich. Er kommt aus Hamburg, ist eigentlich ein Kinderlied Produzent bzw. Kinderliedermacher. Schon seit vielen Jahren, ich persönlich bin mit ihm aufgewachsen. Unsere Familie begleitet er seit vielen, vielen Jahren. Also das haben wir vielleicht am Anfang vergessen. Thomas und ich sind Vater und Tochter. Und ich bin sozusagen mit Rolf Zukowski auch groß geworden und ziehe meine drei kleinen Kinder jetzt auch mit ihm groß. Und er hat so viele tolle Lieder und eins davon ist Wir Optimisten. Und es geht los mit, wie könnten wir mit Kindern leben? Und hört es euch einfach an, weil wie könnten wir mit Kindern leben, wenn wir nicht Optimisten wären? Und das gibt jeden Tag noch einen kleinen anderen Blick auf diese Welt, wenn wir so durch die Straßen fahren und das vielleicht in unseren Ohren über die Kopfhörer uns begleitet.
Schön. Caro. Welchen Song hast du uns heute mitgebracht?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich bin gespannt, ob ihr die Band kennt. Neon Schwarz, das ist auch eine norddeutsche Band. Fliegende Fische, hört es euch an. Das ist auch ein bisschen älter, das Lied, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es macht einfach super gute Laune. Und es ist so ein, ich habe ihn heute auf dem Weg zum Büro gehört. Und auch wenn man so Hamburger Wetter hat, da macht das einfach gute Laune. Hat keinen energiebezogenen Text.
Toll.
Svea, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe drüber nachgedacht, was ich euch mitbringen möchte und ich habe an die Band Mia gedacht und den Song Ökostrom, der ist auch schon ein bisschen älter, aber den kennt ihr vielleicht auch. Ich finde, der macht super gute Laune und gibt Energie und macht auch nochmal so ein bisschen Mut und Hoffnung weiter für die Energiewende zu kämpfen.
Super.
Da haben wir doch schon was zu hören jetzt.
Ja, also unsere Playlist verlinken wir für alle, die zuhören und interessiert sind. Hört rein.
Genau. Vielen, vielen Dank, Thomas und Anna, dass ihr heute hier wart. Es hat richtig Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. Und genau, das nächste Mal, wenn wir uns hier in Hamburg treffen, gibt es vielleicht schon die ein oder andere PV-Anlage mehr auf den Dächern mit Widerstrom.
Ganz bestimmt.
Machen wir.
Danke euch.
Danke.
Danke auch an euch fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch einfach vielleicht mit anderen, die das Thema auch interessiert. Ihr findet in den Shownotes auch weitere Infos zur BEN und zu Mieterstrom im Allgemeinen. Und dann bleibt gespannt auf die nächste Folge.